zum Beispiel ein Prinzip, das lautet, die Welt ist das, wofür du sie hältst. Das ist das grundlegende Prinzip, das ist das Wichtigste von allen. Und das bedeutet, wir geben den Dingen Bedeutung oder halt eben nicht. Wir finden Dinge beleidigend, anstrengend, stressig oder halt eben nicht. Weil, das kennst du vielleicht auch, es gibt Leute, die sagen, oh Gott, wie soll ich das auch noch schaffen? Ich habe eh schon so viel zu tun. Und nebendran sitzt einer und der sagt, ja klar, mache ich auch noch. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Das ist praktisch immer die Art, wie die die Welt sehen. Wie die mit Dingen umgehen.
Lieber Thorsten, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in die aktuelle Ausgabe von S&P Leader Talks. Es ist mir eine Riesenfreude, dich bei uns zu haben.
Ja, danke für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut.
Du wirst es nicht wissen, aber ich habe alle deine Bücher, bis auf das neue Buch, das Ende März rauskommt.
Ja.
Und ich freue mich sehr über 12 Wege zu einem harmonischen Leben in stürmischen Zeiten
Ja.
mit dir zu sprechen. Ne?
Sehr gerne.
Stürmische Zeiten haben wir. Jetzt haben
Ja.
wir aber auch dank dir demnächst 12 Wege.
Ja, also stürmische Zeiten ganz sicher und 12 Wege, das ist letzten Endes entstanden, dieses Buch, weil ich von meinen Kindern vor allen Dingen, ich habe ja 3 Kinder, die inzwischen schon erwachsen sind, also die jüngste ist 15, die wird dann jetzt bald 16, habe ich immer wieder dieselben Fragen gestellt bekommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Fragen unglaublich oft sich gedoppelt haben mit Fragen, die die Zuschauer mir gestellt haben, nach einem Vortrag oder auch nach einem Abendprogramm, wo ich gespielt habe. Und da habe ich irgendwann begonnen, natürlich, wenn deine Kinder dir Fragen stellen, willst du ja ordentliche Antworten geben. Dann habe ich da mal recherchiert und geschaut und habe gesammelt. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, da habe ich jetzt so viel gesammelt, dass es sich wirklich lohnen würde, das auch mal aufzuschreiben, weil wenn meine Kinder und so viele Zuschauer die Fragen stellen, dann gehe ich mal davon aus, dass es für viele andere Menschen auch nützlich sein könnte. So ist das entstanden. Und dass es dann 12 Wege wurden, das war, weil ich während der Corona-Zeit ein Online-Programm entwickelt habe, das Leute ein Jahr begleitet hat. Und da habe ich für jeden Monat ein Motto genommen. Und deshalb sind es 12 Wege geworden. Also ganz praktische Entscheidungen letzten Endes.
Kalendarische Lösung ist manchmal die beste Lösung, weil das System das Leben bestimmt. Ich
So
bin
ist es.
dabei auch die Huna-Philosophie, auf die ich jetzt durch dich aufmerksam geworden bin. Ich habe mich damit jetzt auseinandergesetzt und ich fand das so faszinierend, dass das mich so mit mir so resoniert hat.
Ja.
Spielt eine die Philosophie eine Rolle?
Ja, so Huna-Philosophie, vielleicht für die Menschen, die das nicht kennen, das ist eine polynesische Lebensphilosophie, die mich deshalb so unglaublich fasziniert, weil sie so praktisch ist. Also es gibt immer eine Methode, mit der man arbeiten kann. Es ist so nicht eine Philosophie, wo man das liest und danach sagt man, das war jetzt toll, das zu lesen, aber was mache ich da jetzt damit? Sondern es gibt immer eine praktische Methode, die man anwenden kann. Und das ist ein Grund, warum mich das so fasziniert hat. Und der zweite ist wahrscheinlich ein höchst wieder mal praktischer Grund. Als ich 18, 19 Jahre alt war, hat mein Vater mir ein Buch geschenkt über diese Philosophie. Das heißt, das war auch eine der ersten Lebensphilosophien, mit der ich als junger Erwachsener, gerade noch Jugendlicher in Kontakt gekommen bin. Und das hat natürlich geprägt. Also es hat von Anfang an hat das sehr gut geklappt. Und ich habe dann in den letzten 40 Jahren, na nicht doch, in den letzten 30 Jahren mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt, war auch tatsächlich öfter auf Hawaii, um das dort zu lernen. Und die Philosophie spielt natürlich auch im Buch eine große Rolle. Also es gibt zum Beispiel ein Prinzip, das lautet, die Welt ist das, wofür du sie hältst. Das ist das grundlegende Prinzip, das ist das Wichtigste von allen. Und das bedeutet, wir geben den Dingen Bedeutung oder halt eben nicht. Wir finden Dinge beleidigend, anstrengend, stressig oder halt eben nicht. Weil, das kennst du vielleicht auch, es gibt Leute, die sagen, oh Gott, wie soll ich das auch noch schaffen? Ich habe eh schon so viel zu tun. Und nebendran sitzt einer und der sagt, ja klar, mache ich auch noch. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Das ist praktisch immer die Art, wie die die Welt sehen, wie die mit Dingen umgehen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der eine super entspannt ist, gerade ein Jahr ein Sabbatical gemacht hat, dann ist der natürlich von seiner inneren Haltung her schon ganz anders drauf als der andere, der vielleicht noch 30 Termine mehr hat, die er nicht bewältigen kann. Aber im Kern, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, ist das eigentlich egal. Wichtig ist, dass man körperlich und mental entspannt bleibt. Und das ist auch schon der erste praktische Schritt, dass man, wenn man merkt, es ist gerade sehr turbulent, es ist gerade unheimlich viel los um mich herum, dass man sich auf eine Sache konzentriert, die man auch wirklich unter Kontrolle hat. Denn wenn ich die Zeitung lese, was da drin steht, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann auch nicht beeinflussen, was um mich herum alles so passiert, was da los ist, ob das stressig ist oder nicht. Das Einzige, was ich wirklich beeinflussen kann, ist mein Fokus. Wohin geht meine Aufmerksamkeit? Und das Zweite, was ich wirklich immer beeinflussen kann, ist, so einfach das klingt, wie ich atme. Das heißt, wenn ich merke, oh Gott, ich habe gerade überhaupt keine Kontrolle, dann konzentriere ich mich auf zwei Dinge, die ich beeinflussen kann. Nämlich als erstes meinen Atem und als zweites meinen Fokus. Wo geht das hin? Und das hört sich so einfach, fast schon an wie eine Binsenweisheit. Aber wenn man das wirklich mal macht, wenn man wirklich sich vornimmt, okay, es ist gerade turbulent, ich merke, mein Puls geht hoch, ich konzentriere mich, ich erlaube mir, ruhig zu atmen. Das ist übrigens eine sehr gute Suggestion, habe ich in der Hypnose gelernt. Ich erlaube mir das. Ne? Nicht, ich muss jetzt ruhig bleiben, sondern ne, ich erlaube mir, in diesem Moment ruhig zu bleiben. Mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Und das kann man ja alles geheim machen. Das muss man den anderen ja gar nicht erzählen. Das machst du alles für dich im Geheimen. Und als zweites konzentriere ich mich auf etwas, das mir in dem Moment gut tut. Auf etwas, wovon ich weiß, dass ich es beeinflussen kann. Und wenn dann ein Zweifel kommt oder ein stressiger Gedanke, gar nicht dagegen ankämpfen, sondern sagen, ja, in Ordnung, zu dir komme ich später, ich löse dich schon noch. Ja, ich komme da schon drauf zurück, aber zuerst mache ich jetzt das. Da wirst du merken, dass sich extrem viel ändert in deinem Erleben. Dadurch ändert sich komplett, wie du dich verhältst. Und das ist ja meine große Überzeugung, unser Leben reagiert auf unsere Handlungen. Und dadurch handelst du nämlich anders. Du triffst andere Entscheidungen. Du triffst vielleicht schneller eine Entscheidung oder keine, wenn es nicht angebracht ist. Du handelst anders. Und dadurch wirst du anders wahrgenommen. Und dadurch kann sich tatsächlich alles um dich herum ändern.
Und Thorsten, das ist ja in diesen 7, 8 Sätzen, die du zum Ausdruck gebracht hast, stecken, glaube ich, mehrere philosophische Grundsätze, die man vielleicht als Binsenweisheit bezeichnen kann, wenn man das verinnerlicht hat. Aber ich glaube, 90% der Menschen haben das nicht verinnerlicht. Lass uns das ein bisschen abschichten. Ich greife den ersten Punkt. Ike, das erste Prinzip, ja. Die Welt ist das, wofür du sie hältst.
Ja.
Ich meine, ich mochte den Begriff Wahrgebung und nicht Wahrnehmung.
Oh ja, so.
Weil die Landkarte ist keine Landschaft.
Richtig.
Und das ist das Thema von Framing, wie du sozusagen dir die Welt nicht zurechtbiegst im Sinne von ich verändere die, sondern im Sinne, wie ich die wahrnehme oder welche Wahrgebung ich hier gebe. Die Frage ist, wie schaffe ich einen positiven Frame zu setzen? Das ist ja auch eine Kunst an sich.
Ja, also ganz wichtig, wenn ein negativer Gedanke kommt, wenn ein Zweifel kommt, wenn Unsicherheit kommt, Stress, äußert sich das immer körperlich. Da können wir ja mal eine ganz einfache Übung machen, die kannst du jetzt mal mitmachen, die können alle mitmachen, die zuschauen oder zuhören. Die ist ganz einfach. Denk doch mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast und das hat dir überhaupt nicht geschmeckt. Und jetzt erlaub dir wirklich mal in diesen Moment zurückzugehen. Das heißt, du stellst dir vor, du hast jetzt etwas im Mund, das du schon mal gegessen hast, was dir überhaupt nicht geschmeckt hat. Und erlaub dir jetzt, diesen Moment noch mal so richtig intensiv zu durchleben. Und während du jetzt an etwas denkst, was dir nicht geschmeckt hat, fühl mal in dich herein. Was macht das mit dir körperlich? Wie sitzt du da? Wie stehst du da? Was ist gerade passiert?
Das krampfst du richtig.
Genau. Das ist jede Reaktion auf einen unangenehmen Gedanken ist unmittelbar körperliche Anspannung. Das heißt, es ist ein weiteres Prinzip in der Huna-Philosophie, es gibt keine Grenzen. Das heißt, das, was wir denken und das, was in dem Moment mit unserem Körper passiert, das ist eng miteinander verknüpft. Genauso wie eng miteinander verknüpft ist, wie wir handeln und sich das auf unsere Umwelt auswirkt. Aber das lassen wir jetzt mal, das können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Bleiben wir mal hierbei. Also das heißt, als Essenz haben wir mitgenommen, auf einen unangenehmen Gedanken folgt Anspannung im Körper. Und jetzt ändern wir mal unsere Gedanken und jetzt denkst du mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast und das war köstlich. Vielleicht mit einer tollen Gesellschaft noch, in einer schönen Runde. Also du denkst an einen richtig schönen Moment, wo du was Angenehmes gegessen hast, war klasse. Und auch da erlaubt dir mal, das jetzt nochmal für dich zu durchleben. Und spür jetzt mal in dich hinein. Wie fühlt sich das an? Und was ist der Unterschied? Was würdest du sagen? Was hat das mit dir jetzt gemacht?
Das ist eine positive Gestimmtheit, hervorgerufen und Entspannung. Ja.
Genau. Und das sind die beiden Grundbausteine der Körpersprache. Ich kam darauf tatsächlich über Recherchen zu einem anderen Buch über Körpersprache. Und da habe ich dieses Prinzip kennengelernt, dass wir zwei Grundbausteine haben. In der Essenz ist Körpersprache ein sehr komplexes, unglaublich spannendes Zusammenspiel aus Anspannung und Entspannung. Und als absolute Grundlage kann man sagen, auf einen unangenehmen Gedanken folgt Anspannung im Körper, auf einen angenehmen Gedanken folgt Entspannung im Körper. Und das können wir nutzen. Wenn du jetzt nämlich merkst, ich habe einen Geschäftsmann, einen Vorstandsvorsitzenden, der muss eine Präsentation halten. Das sind ja meistens sehr intelligente Menschen, die auch schon viel Erfahrung haben. Und trotzdem, wenn es drauf ankommt, haben die Angst vor einer Präsentation oder zweifeln, ist das richtig gut? Oder eine Freundin von mir ist die Christa Kinzhofer, die war Olympiasiegerin im Skiabfahrtslauf. Also jemand, der wirklich weiß, wie man unter Druck performt. Und selbst die hat gesagt, also vor dem Lauf war ich immer angespannt, hat dann halt Techniken gelernt, wie man das abbauen kann. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ich habe was vor und da kommt ein Zweifel, ah, wird das auch gut? Oder es kommt Unsicherheit, vielleicht kann ich das ja doch nicht so gut, wie ich dachte, das stresst dich oder du hast sogar Angst davor. Dann ist der erste Moment zu überlegen, kann ich das jetzt gebrauchen? Weil es kann ja gut sein, dass du jetzt sagst, ich mache was Neues im Business, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das das Richtige ist oder nicht. Dann kann das sehr gut sein, diese Unsicherheit, weil du ja vorher dir überlegst, was alles schiefgehen kann. Ich halte auch sehr viel davon, bevor man einen Plan umsetzt, wirklich genau zu überlegen, habe ich an alles gedacht? Ist das wirklich gut so, wie das ist? Also zweifeln oder unzufrieden sein mit dem, wie etwas ist, kann im richtigen Moment ja sehr gut sein. Also ich bin der Letzte, der sagt, ach, immer positiv gestimmt durch die Welt gehen. Nee. Also der Warren Buffett, einer der größten Investoren der Geschichte, ja, der hat mal gesagt, er sitzt eigentlich den ganzen Tag am Schreibtisch und grübelt über Probleme nach, um vorher zu überlegen, wie er die lösen kann. Und damit geht es ihm prima. Das heißt, zweifeln oder unsicher sein im richtigen Moment ist sehr gut, wenn es dazu führt, dass wir die richtigen Schritte gehen, vorher darüber nachdenken, was wir tun können, wenn irgendwas nicht läuft. Aber 3 Minuten vor dem Abfahrtslauf, wenn du Skiläufer bist, kannst du den Zweifel nicht gebrauchen. 1 Minute vor der Präsentation, die du hältst, oder vor dem Kundengespräch oder dem Pitch, den du hast, kannst du diesen Zweifel nicht gebrauchen. Da ist es einfach nicht angebracht. Und wenn in solchen Momenten ein Zweifel kommt oder die Angst, ist meine Herangehensweise, such dir irgendwas Schönes. Denk an was Angenehmes. Denk an ein schönes Abendessen. Denk an einen Moment, in dem es dir gut ging. Und das muss nichts mit dem zu tun haben, was du vor dir hast. Also du könntest zum Beispiel auch sagen, ah, da drüben die Blume, die ist ja wunderschön, diese Blüte. Oder du hast vielleicht ein Schmuckstück an, das du geschenkt bekommen hast. Also irgendein angenehmer Gedanke. Und als Zweites, wirklich versuchst du, so gut du kannst, aktiv zu entspannen. Über den Atem vielleicht. Über diesen Satz, ich erlaube mir, ruhig zu bleiben. Ich erlaube mir, jetzt entspannt da reinzugehen. Und wenn dann der Zweifel kommt oder die Angst kommt, dann versuch nicht dagegen anzukämpfen, weil das wäre ja wieder Widerstand, das wäre ja wieder Stress. Sondern sag, ist ja vollkommen klar, dass du kommst, aber zu dir komme ich später. Ich kümmere mich schon noch um dich. Ich konzentriere mich jetzt genau darauf, was ich hier machen kann. Und wenn das wiederkommt, immer wieder sagt, nein, ich konzentriere mich jetzt aber hier drauf. Und dann wirst du merken, dass was passiert. Da wirst du merken, dass du auch hier das Gefühl der Kontrolle behältst. Zumindest über die Dinge, die Stoiker schon, also Seneca, Marc Aurel, die haben das schon ganz klar beschrieben. Das sind also 2500 Jahre alte Gedanken, die sich immer wieder bewahrheitet haben. Das heißt, in diesen alten Philosophien, da steckt ja deshalb auch so viel drin, weil die nicht gut waren, die sind halt nicht überliefert worden. Deshalb ist dieses alte philosophische Wissen so wertvoll und in unserer Generation größtenteils unentdeckt.
Absolut, diese Dichotomie der Kontrolle, Der Stoiker, da ist, glaube ich, die Kunst zu unterscheiden zwischen den Dingen, die ich kontrollieren kann und nicht in die Mo Emotion hineinzufallen, dass ich alles kontrollieren sollte und mich dadurch erschlagen fühle. Was mir super hilft, zu verstehen, warum wir so häufig angespannter sind als entspannter, dass die Evolution hat nur die belohnt, die angespannt waren. Weil die, die entspannt waren, haben es nicht überlebt. Ja? So muss
Genau.
man einfach sehen. Ja?
Das ist richtig. Wir sind, da gehe ich auch im Buch drauf ein, warum negative Nachrichten uns so berühren. Ja, ganz einfach, weil negative Nachrichten in der Evolution einfach wichtiger waren als positive Nachrichten. Also diejenigen unserer Vorfahren, die gesagt haben, ach, alles halb so wild, ich kümmere mich da mal nicht drum, oder ja, ich schaffe mal nicht genug Vorräte an, ich habe einfach keine Angst. Ich denke positiv, ja, also etwas, das ich gar nicht mag, dieses Positiv, dieses naive Positivdenken. Na, die sind halt unter die Räder gekommen. Das heißt, die Angsthasen, die Zauderer, die Zweifler, die haben es halt geschafft. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass wir eine Hardware im Kopf haben, also ein Gehirn, das natürlich über die Evolution sich toll weiterentwickelt hat. Wir haben ja auch eine Neuroplastizität. Das heißt, wir können unser Gehirn tatsächlich über unseren Fokus, über unsere Gedanken ja auch verändern. Das ist ja unfassbar, wenn man sich das mal klar macht. Aber die Welt hat sich doch in den letzten 15 Jahren allein, wenn man überlegt, mit der Einführung des ersten Smartphones, was seitdem in der Welt alles passiert ist, das heißt, die Welt hat sich so schnell verändert, dass wir mit unserer alten Art zu denken und auch unseren Gehirnen, wie sie jetzt sind, uns nicht mehr orientieren können in dieser Welt. Das heißt, wir müssen akzeptieren, wir sind orientierungslos. Da gibt es übrigens einen super Begriff, der ist nicht von mir, der ist von Taleb, der auch den Schwarzen Schwan geschrieben hat. Er hat den Begriff geprägt der Antifragilität. Und antifragil ist ein Gegenstand, der dadurch stärker wird, dass er Druck oder Stress ausgesetzt wird. Also fragil ist etwas, das unter Druck zerbricht. Antifragil ist viel mehr als stabil. Antifragil ist mehr wie ein Muskel, der unter Anspannung ja sogar noch
Immunsystem.
stärker wird. Ja? Immunsystem, das stärker wird. Und Taleb sagt, er möchte lieber antifragil sein und in einer Welt leben können, auch wenn er sie nicht versteht. Und hat sich auch komplett davon verabschiedet, die Welt verstehen zu wollen, weil er gesagt hat, es ist viel
Zu
zu
komplex.
komplex, dieses alles kontrollieren wollen oder was damit ja einhergeht. Wir fühlen uns verantwortlich für alles Leid der Welt und wollen die ganze Welt retten. Und er sagt, geh mal einen kleinen Schritt zurück. Guck doch mal, dass du dein Umfeld, dass du das gut behandelst. Geh mit deiner Familie gut um, geh mit deinen Arbeitskollegen gut um, geh mit deinen Freunden gut um, hab Freundschaften. Dieses Umfeld, das du hast, gute Gedanken reinbringst, gute Taten reinbringst, dann machst du eigentlich schon alles, was du machen kannst. Das heißt, mach, was du machst und mach das richtig. Und das ist übrigens auch etwas, das uns unglaubliche innere Stärke geben kann, sich auf ein paar Dinge zu konzentrieren, die wir gut können und die einfach gut zu machen und den Rest teilweise einfach auch mal fahren lassen, einfach mal an dir vorbeiziehen lassen.
Also gar nicht so trivial. Was, glaube ich, da hilft, ist ein weiteres Prinzip von Huna, Manava, jetzt ist der Augenblick der Macht. Das,
Ja.
glaube ich, würde auch dazu passen, weil in dem Augenblick durchleben wir weder Angst, jedoch das könnten wir auch durchleben, aber da sind wir nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft.
Ja, du hast es schon sehr gut reingebracht. Also Angst ist eine Emotion, die Zeit braucht. Ich nenne das psychologische Zeit. Also es gibt einmal die Zeit, die chronologische Zeit. Ne? Wir treffen uns um 11 Uhr so und so dort. Das heißt, so wie man eine Straße einteilt in Meter und Kilometer, so kann man Zeit einteilen in Minuten und Sekunden. Und das ist ja auch sehr, sehr praktisch, weil sonst könnten wir ja gar nicht uns verabreden. Wir könnten nur sehr schwer leben in einem Tagesablauf, den wir nicht einteilen würden. Das hat man ja ganz früher mal gemacht, ja. Und so ist es schon einfacher. Es gibt aber auch noch den Begriff der psychologischen Zeit. Und den finde ich sehr spannend, denn der beschäftigt sich damit, welche Emotionen brauchen denn welche Zeit? Und wenn wir mal bei der Angst bleiben, Angst braucht die Zukunft, denn Angst ist nichts anderes als die Erwartung von Leid, von Schmerz, von etwas Unangenehmem. Das heißt, ich erwarte, dass etwas sehr Unangenehmes passiert, Aber das unangenehme Gefühl dazu, das habe ich bereits jetzt. Das heißt, die Erwartung einer Zukunft, die meistens übrigens gar nicht so eintritt, wie wir sie uns in unserem Kopf erwarten, denn unsere Zukunft ist eine Fantasie, ist ein Traum, ist eine Idee von unendlich vielen. Die Erwartung, dass das sehr schlimm wird, sorgt dafür, dass wir uns jetzt schlecht fühlen.
Ja, übrigens, Thorsten, ich glaube, die aktuellen Untersuchungen sagen, dass rund 80% unserer Sorgen treten nicht ein.
Ja. Da gibt es ja ganz viele Untersuchungen zu, und das ist auch etwas, ich meine, ich bin ja auch nicht frei von Angst und Zweifel und von Sorge. Ich bin ja ein Mensch, also das ist ja vollkommen normal. Aber das ist ein Satz, der mir schon wirklich oft weitergeholfen hat. Einer ist von Daniel Kahnemann, der Schnelles Denken, Langsames Denken geschrieben hat. Und einer der besten Sätze in dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken für mich ist: Nichts ist so wichtig, wie du denkst, während du darüber nachdenkst. Der steht irgendwo. Und das habe ich gelesen, hat direkt so, bam, ja, das ist super. Also du hast irgendeinen Gedanken, der kommt, und wir wissen ja nicht, woher unsere Gedanken kommen. Wir können unsere Gedanken ja auch nicht wirklich kontrollieren, ja. Und dann kommt so ein Gedanke, zack, und du denkst, oh Gott, das ist jetzt ganz schlimm. Nee, fast nichts, würde ich sagen. Fast nichts ist so wichtig, wie du denkst, während du darüber nachdenkst. Und das Zweite ist, genau das, was du gesagt hast, der überwiegende Anteil unserer Sorgen tritt nicht ein. Und die paar Prozent, die dann eintreten, um die kann ich mich immer noch kümmern, wenn es soweit ist. Und Manava, also dieses Prinzip, jetzt haben wir kurz über psychologische Zeit gesprochen, ne? Also ist bei Zweifel übrigens dasselbe. Wut ist übrigens die einzige Emotion, die wirklich genau im Jetzt auch ist. Ja. Du bist jetzt wütend über irgendwas. Kann sein, dass du 3 Minuten später schon wieder komplett abgekühlt bist. Aber dieses psychologische Zeit ist deshalb so spannend, weil wir uns klar machen können, wenn ein ängstlicher Gedanke kommt oder wenn etwas kommt, das dich zweifeln lässt. Zweifel ist ja auch Zukunft. Also wird das, was ich jetzt mache, in der Zukunft gut sein? Zweifel, Angst, das sind ja auch miteinander verwandt, gibt es ja eine Schnittmenge. Ist eine der besten Methoden, die ich kenne, in den Moment zu kommen. Also ich hatte, während ich das Buch geschrieben habe, hatte ich Besuch von einer sehr guten Freundin, bei der man leider eine ziemlich hässliche Diagnose erstellt hat. Die hatte nämlich einen recht großen Tumor im Kopf. Und was in ihrem Fall noch erschwerend hinzukam, ist, dass sie selbst eine sehr gute Medizinerin ist. Das heißt, sie wusste ganz genau, was das bedeutet. Und sie wusste ganz genau, die Operation, der sie sich unterziehen muss, die ist schwer. Und sie hatte wirklich Angst. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, Thorsten, du kennst dich doch aus mit Mentaltechniken, mit Mentaltraining. Was soll ich denn machen? Und dann habe ich mit ihr eine Übung gemacht. Die können wir auch mal alle gemeinsam machen. Dann habe ich gesagt, schau dich doch mal um und schau dir mal 5 Dinge an, die du jetzt sehen kannst, um dich herum. Einfach vollkommen wahllos guckst dir 5 Dinge an. Und als nächstes konzentrier dich mal auf 4 Dinge, die du jetzt gerade spürst. Also wie dein Körper im Stuhl sitzt, wie die Füße den Boden berühren, was ich sehr gerne mag, wie die Zunge in deinem Mund liegt. 4 Dinge, die du spüren kannst. Und jetzt mal 3 Dinge, die du hören kannst. Und wenn du so gar nichts hörst oder nur eine Sache, dann spring immer zwischen dem hin und her, was du gerade verfügbar hast. Und 2 Sachen, die du riechen kannst. Achte mal ganz genau auf dein Umfeld. Gibt es irgendeinen Duft, irgendeinen Geruch, den du vielleicht noch gar nicht aktuell so richtig wahrgenommen hast, bewusst? Und jetzt noch eine Sache, die du vielleicht schmeckst. Und während du das jetzt gemacht hast, wenn du mitgemacht hast, wie oft warst du in Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Gar nicht. Und das ist auch eine Übung, die ich oft mache, wenn ich auf die Bühne raus darf und merke, oh, heute bin ich ein bisschen mehr nervös als sonst, dann mache ich genau die. Denn Manava, jetzt ist der Augenblick der Kraft, bedeutet, wenn dein Fokus genau im Moment ist, dann ist er weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit und damit haben unangenehme Emotionen einfach nicht die Chance, so hoch zu kommen, wie wenn du einfach gedanklich irgendwo hinreist. Und vielleicht noch abschließend zu dem Prinzip Manava, das übrigens in das Buch Einfluss gefunden hat über das Prinzip sei anwesend, also das Geheimnis der Anwesenheit. Das hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun, also das ist so ein ganz großes Konstrukt, das da noch mit dranhängt. Aber runtergebrochen auf den praktischen Tagesbedarf heißt Manava, sei anwesend. Jetzt ist der Augenblick der Kraft. Und der Trick ist es, zu wissen, dass dein Jetzt ist der Moment, in dem du dich in Gedanken befindest. Das heißt, du kannst sehr wohl jetzt hier anwesend sein, mit mir reden, aber gedanklich schon mal darüber nachdenken, was du heute Abend vielleicht machst oder was gestern Abend Schönes war oder was vielleicht gestern nicht so gut gelaufen ist. Dann bist du komplett körperlich anwesend, aber dein Jetzt ist da, wo dein Fokus in deinen Gedanken gerade ist. Das heißt, Anwesenheit hat in ganz vielen Fällen nichts mit körperlicher Anwesenheit zu tun. Diejenigen, die in der Schule, so wie ich, ab und zu mal komplett weggeträumt haben, die wissen genau, was ich meine.
Ja, eindeutig. Und Eckhart Tolle hat mit diesem Prinzip auch ein Riesenimperium aufgebaut, was auch seine Berechtigung hat. Du hast jetzt den Begriff Fokus nochmal eingesetzt. Ich hatte vor ein paar Jahren meine eigenen Lebensprinzipien aufgeschrieben. Und eines der wichtigsten Lebensprinzipien war die Energie voll dem Fokus. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wir versuchen zu kontrollieren, weil unsere Gedanken können wir nicht kontrollieren. Du hast jetzt den Fokus so sicher vorgehoben. Ich meine, aus der neurowissenschaftlichen Perspektive geht es um Thalamus, der dafür Sorge trägt, dass wir einfach die Informationen, und Kahneman sagte ja mit Confirmation Bias, wir suchen in der Außenwelt das, was wir im Herzen tragen. Das ist bestimmt für dich auch eine besondere Bedeutung.
Klar, also deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit, ist übrigens das dritte Prinzip der Huna-Philosophie.
Makia.
Makia, und das hat tatsächlich viel für mich verändert, dass ich mir das wirklich verinnerlicht habe, dass ich mir klar gemacht habe, ich kann über meinen Fokus entscheiden. Und der Confirmation Bias von Kahneman, der ist natürlich super spannend. Also da habt ihr ja, also Kahneman hat herausgefunden, dass in dem Moment, in dem wir uns eine Meinung gebildet haben über etwas, und das dauert zum Beispiel bei anderen Leuten, ist das ein Prozess von ein paar Sekunden. Das heißt, wir treffen uns das erste Mal und in ein paar Sekunden habe ich schon einen ersten Eindruck. Ob wir das wollen oder nicht, wir stecken andere Leute in Schubladen, wir gleichen ab mit Leuten, die wir schon mal kennengelernt haben, die ähnlich sind, die sich ähnlich kleiden und so weiter und so fort. Und ab dem Moment, wo wir da unsere Meinung gebildet haben, unbewusst, ohne dass wir das aktiv steuern, suchen wir danach nach Tatsachen, die das bestätigen, was wir durch unsere Brille sowieso schon sehen. Und das müssen wir uns klar machen, dass das mit der Realität nichts zu tun haben muss. Also erstes Prinzip, die Welt ist das, wofür du sie hältst. Kahneman beschreibt hier das Bild oder eine Untersuchung, die er gemacht hat, wo sie Teilnehmern das Bild gezeigt haben eines Staatspräsidenten in Südamerika und haben Studenten in einer Studie gefragt, ist dieser Mensch ein guter Staatspräsident, ein gutes Staatsoberhaupt? Und die Leute haben sofort geschrieben, ja oder nein oder was auch immer. Und danach hat man dann gesagt, Leute, ihr könnt überhaupt nicht wissen, ob das ein gutes Staatsoberhaupt ist oder nicht. Das Einzige, was ihr sagen könnt, ist, sieht dieser Mann aus wie jemand, von dem du denkst, er sei ein gutes Staatsoberhaupt. Und das geht uns doch allen so, oder? Wir treffen jemanden und sagen sofort, den mag ich oder den mag ich nicht. Anstatt, und das hat ja, also diese Intuition, ich will jetzt nicht die Intuition kleinreden, aber oft spielt sie uns auch einen Streich. Wir gleichen ja letzten Endes nur mit Dingen ab, die wir schon wissen, die wir mal erlebt haben. Und sich klar zu machen, die Königsdisziplin wäre es, das Ganze neutral zu betrachten. Oder auch du hast ein Problem. Ist es wirklich ein Problem oder machst du gerade eins draus? Wohin geht dein Confirmation Bias? Wenn du sagst, das ist jetzt ein Riesenproblem, dann wirst du ganz viele Dinge da drin entdecken, die wirklich problematisch sind. Du könntest aber auch sagen, oh, das hier ist jetzt eine Situation, weiß gerade nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ich gucke mir das mal in Ruhe an. Das stresst uns natürlich, Veränderung. Ja, okay, als erstes, ich konzentriere mich auf meinen Atem. Ja, ich erlaube mir, ruhig zu bleiben. Ich erlaube mir auch körperlich ruhig zu bleiben. Das habe ich jetzt unter Kontrolle. Und dann gucke ich mir das wieder an. Und dann kommt der Zweifel wieder, ja? Und dann sagst du, ja, zu dir komme ich gleich. Ich kümmere mich schon noch um dich. Ich gucke mir das jetzt an. Was geht hier wirklich vor? Und dann guckst du dir das an und dann sagst du, was kann ich tun? Also das ist immer dann, was liegt denn wirklich in meiner Hand? Kann ich denn überhaupt irgendetwas tun? Denn es gibt ja auch das Prinzip des Wu-Wei, tun durch Nicht-Tun. Und tun durch Nicht-Tun, wenn man aktiv, also bewusst nichts tut, nicht sagt, ich habe jetzt keine Lust, mich darum zu kümmern, sondern ganz bewusst sagt, na, ich kann jetzt gerade wirklich gar nichts machen, dann einfach abwarten kann auch sehr gut sein für unser Seelenheil, weil wir einfach uns nicht in irgendwas verrennen und in reinem Aktionismus was tun. Ich habe fürs Buch recherchiert, in der Armee früher gab es einen Brauch, vielleicht gibt es den sogar immer noch. Das war die sogenannte militärische Nacht. Und da hat man früher, wenn in der Armee eine Beschwerde kam, hat man demjenigen, der sich beschweren wollte, auferlegt, eine Nacht darüber zu schlafen. Das heißt, wir beide haben miteinander ein Problem. Du bist mein Vorgesetzter, du sagst mir irgendetwas und ich sage, kann ich gar nichts mit anfangen. Bevor ich mich jetzt bei deinem Vorgesetzten über dich beschwere, soll ich erstmal eine Nacht darüber schlafen. Und damit hat man es wohl geschafft, extrem viele Beschwerden zu reduzieren. Also ich habe das dann auch schon bei Firmen mal erzählt, in Tagesseminaren. Und die fanden die Idee gut und haben das in ihrem Team dann eingesetzt und haben gesagt, wir haben viel weniger Reibereien durch diese sogenannte militärische Nacht.
Weil man Emotionen rausnimmt, ja, und nicht aus dem Impuls heraus, sondern aus dem langsamen Denken heraus handelt. Ja?
Genau, richtig.
Super spannend. Thorsten, den Fokus zu halten, ich fand das super spannend, wie du Willensstärke bezeichnet hast. Ich zitiere dich, Willensstärke ist die Fähigkeit, den Fokus zu halten. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie trainiere ich die Willensstärke oder bin ich einfach genetisch dem unterworfen, was ich bekommen habe von der Natur?
Davon halte ich gar nichts. Also ich halte überhaupt nichts davon, unsere Gene als Entschuldigung für irgendwas zu holen. Also ich habe jetzt grüne Augen, genetisch, klar, kann ich nicht verändern. Ich kann Kontaktlinsen anziehen und vielleicht habe ich auch genetisch irgendetwas, das ich wirklich nicht verändern kann. Ich möchte jetzt da gar nicht drauf reingehen, aber ich bin ein großer Fan der Epigenetik und dieser Idee, weil das sind ja alles Ideen, ja? Dieser Idee, dass wir Einfluss nehmen können. Das heißt zu sagen, ich bin halt so, weil meine Gene sind so, das ist für mich in sehr vielen Fällen einfach eine Ausrede für, ich habe keine Lust, mich zu ändern, ich habe keine Lust, es ist mir zu anstrengend. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen unsere Persönlichkeit über unseren Fokus und über unsere Gedanken wirklich, also nicht komplett ändern, das müssen wir ja auch gar nicht. Ja? Also jemand, der extrem introvertiert ist, der muss jetzt nicht plötzlich völlig extrovertiert sein und alles. Aber ich glaube, wir haben viel mehr in der Hand über unsere Gedanken und vor allen Dingen über unseren Fokus.
Zum Glück.
Und Willensstärke ist für mich den Fokus richtig setzen. Ich könnte es noch eins runterbrechen, noch eine Spur praktischer machen. Willensstärke ist die Fähigkeit, eine Entscheidung immer wieder zu treffen. Ich habe mal ein Buch gelesen über ein Ruderteam, die sehr gut waren in dem, was sie gemacht haben. Und da hat man einen der Leute aus dem Team gefragt, hör mal, du hast jetzt hier jahrelang Entbehrungen und hingenommen, weniger mit der Familie gemacht, warst viel im Fitnessstudio, auch wenn du keine Lust hattest und das hat sich ausgezahlt. War das diesen Preis wert? Dann hat er gesagt, so denke ich nicht, ich habe einfach diesen Willen gehabt und der Wille bestand darin, dieselbe Entscheidung immer wieder zu treffen. Und das ist für mich auch eine praktische Methode, an Entscheidungen ranzugehen. Also ein starker Wille bedeutet an sich nur, dieselbe Entscheidung immer und immer und immer wieder treffen. Allerdings sollte man auch vorher sich überlegen, hilft die Entscheidung mir? Also führt mich das dahin, wo ich hin will? Bringt mich das meinem großen Ziel näher oder nicht? Das heißt, Pläne ändern, da bin ich ein großer Freund von. Wenn ich merke, ein Plan funktioniert nicht, dann ändere ich den Plan. Viele Leute machen aber den Fehler und sagen, der Plan funktioniert nicht, dann ändere ich das Ziel. Und ich bin sehr behutsam darin, mir Ziele zu überlegen. Also da mache ich sehr viel, also da gebe ich mir Zeit dafür und da überlege ich genau, passt ein Ziel zu mir? Wenn ich das Ziel erreicht habe, das kann man sich ja vorstellen, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das wirklich gut an? Ist das das Richtige für mich? Wenn ich mal ein Ziel habe, ändere ich das Ziel selten. Aber meine Pläne ändere ich recht flexibel. Also wenn ich merke, ich komme irgendwo hin mit dem Plan, den ich da mache, dann mache ich das weiter. Und wenn ich merke, der Plan geht nach so und so viel Zeit nicht auf, bin ich da eher flexibel.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Ich fand bei dir ein Zitat sehr spannend. Du sagst,
ein gutes Geheimnis ist die Währung jeder Freundschaft. Und da wir wissen, dass die Freundschaft ist das Fundament oder die Beziehung das Fundament für unser Leben und unsere Gesundheit. Warum Geheimnisse?
Geheimnisse haben mich ja immer schon fasziniert, weil ich ja ursprünglich einmal als Jugendlicher gezaubert habe. Und bei meinem ersten Auftritt, da war ich 13, da habe ich gemerkt, da sind viele Dinge, die mir gut gefallen. Ich stehe gerne auf einer Bühne, ich unterhalte gerne Menschen, ich bringe Menschen gerne zum Lachen, ich bringe Menschen aber noch lieber zum Staunen. Und Staunen ist ein Gefühl, das meiner Meinung nach auf der einen Seite extrem unterschätzt ist und das wir auch viel zu selten nur noch haben. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, dass die Welt sich stark verändert hat, dass wir in einer turbulenten Welt leben, dass wir in einer Welt leben, die wir nicht verstehen. Aber anstatt darüber zu staunen, was um uns herum alles ist und wie unglaublich das alles ist, was da um uns herum in der Natur passiert oder auch technisch alles möglich ist, anstatt darüber zu staunen, versuchen wir die Dinge zu erklären, zu entzaubern. Und meistens beschreiben wir ja nur sehr genau, was passiert, weil eine echte Erklärung haben wir ja auch nicht. Das heißt, für mich sind auch ganz oft Leute, die sagen, guck mal, ich erkläre dir das mal, das geht so und so und so. Dann sage ich, ja, aber das ist ja nur eine Beschreibung, eine genaue Beschreibung dessen, was passiert. Aber das passiert, das ist doch unglaublich, überleg dir das mal. Und dann denken die manchmal, das ist ein Spinner. Ich finde aber diese Entzauberung der Welt, die macht was mit uns. Die sorgt dafür, dass wir Stress haben. Die sorgt dafür, dass wir Dinge alle erklären, durchsteigen wollen. Anstatt einfach mal zu sagen, ich finde das unglaublich, ich kann es nicht erklären, ich finde es toll, dass das so ist. Also in der Natur passiert mir das ständig, ja, dass ich Dinge beobachte. Ich bin sehr gern in der Natur unterwegs. Ich wohne ja in München, ich bin viel in den Bergen unterwegs, an Seen unterwegs und ich sehe da Ding und denke mir, das ist doch fantastisch. Also auch wieder Fokus, ne? Den Fokus dahinsetzen, dass das doch unglaublich ist, was um uns herum alles passiert. Dass wir beide jetzt miteinander reden können und uns sehen können in Farbe und auch noch in der Qualität, das fasziniert mich. Jetzt kannst du anfangen, das zu erklären, aber unter uns, das ist für mich eine Beschreibung. Eine Erklärung, wie das geht, kann ich nicht.
Ich fand den Zitat so cool, Staunen ist die wahre Magie des Lebens.
Ja, finde ich schon, weil wir versuchen alles, was irgendwie magisch ist, was auch eine gewisse Spiritualität in sich trägt, versuchen wir wegzuschieben von uns. Wir wollen es erklären, wir wollen es verstehen, aber so klug sind wir nicht, dass wir es verstehen können. Und jetzt nochmal kurz zu den Geheimnissen. Also dieses Staunen, das habe ich bei meinem ersten Auftritt gemerkt. Ich mag das, wenn Menschen über etwas staunen, weil das eine so tiefe, ehrliche, reine Emotion ist, die wir viel zu selten noch zulassen. Und also ich liebe Musik, ja, für mich ist Musik, die ist deshalb so wunderbar, weil sie geht direkt in die Emotion. Also Musik ist ja, wenn sie uns berührt, das ist ja pure Emotion. Und die Magie, das Zaubern, was ich als Jugendlicher sehr intensiv gemacht habe, das hat fast dieselbe Kraft oder es hat dieselbe Kraft, aber halt über ein anderes Mittel, über ein anderes Staunen. Deshalb hat mich das so direkt fasziniert. Und letzten Endes jetzt, ich bin Mentalist, Gedankenleser, Mentalkünstler. Ich habe immer noch das Medium des Staunens. Ich habe nur das Genre gewechselt. Ich zerschneide keine Seile mehr und mache die ganz, sondern ich mache andere Dinge, aber immer noch mit dem Ziel, Menschen dadurch zu unterhalten, dass sie staunen, dass sie an einem Abend bei mir aus dem Theater rausgehen und sagen, was in den letzten 2 Stunden hier passiert ist, das habe ich noch nie erlebt. Das gibt's doch gar nicht. Und dadurch passiert ja auch was mit denen. Und also das ist eine lange Antwort, aber das ist, glaube ich, schon wichtig. Deshalb sind für mich Geheimnisse so gut gewesen auch. Also ich wollte mit dem Buch, aus dem du gerade zitiert hast, dem Geheimnis selbst einmal den schlechten Ruf nehmen, den es hat. Ein Geheimnis, wenn ich zu dir sage, verrat mir mal ein Geheimnis, dann denkst du, oh Gott, jetzt will er wissen, dass ich als Jugendlicher mal das gemacht habe oder hier einen Fehler gemacht habe oder hier einen Fehltritt. Also Geheimnisse sind ja etwas, das wir für uns behalten wollen, nicht ohne Grund. Das Wort übrigens kommt von Martin Luther. Ja, bei der Bibelübersetzung hat er ein Wort gesucht, ein deutsches für Mysterium. Und er hat Geheimnis genommen, weil es ist etwas, das bleibt im Heim. Also man hat mit seinem Partner, Partnerin, mit seinen Kindern ein Geheimnis und das bleibt auch im Haus. Ich rede nicht von den schrecklichen Familiengeheimnissen, weil das ist wieder das Erste, was dann so kommt. Oh Gott, da ist was ganz... Nein, man kann ja auch tolle Geheimnisse haben. Also ich habe zum Beispiel früher, als meine Kinder klein waren und ich sehr viel in Talksendungen unterwegs war, da haben wir immer einen Code gehabt. Ich habe gesagt, ich mache eine Handbewegung oder ich sage einen Satz oder ich sage zwei Wörter und das ist praktisch wie ein Gruß für dich. Kriegt aber keiner mit, ist unser Code. Das, solche Geheimnisse meine ich. Und jetzt nochmal zu diesem Satz, Geheimnisse sind die Währung der Freundschaft. Ja, Geheimnisse sind deshalb so verbindend, weil ich zeige dir mein Vertrauen. Das kommt auch noch aus unserer Evolution heraus, wenn wir als Gruppe unterwegs waren ganz früher und haben untereinander eingeschworen, Wissen miteinander geteilt und haben jemand von diesem Wissen ausgeschlossen, dann war der nicht mehr Teil der Gesellschaft. Das konnte sogar sein, dass der kein gutes Leben mehr führen konnte, weil wir halt ihn ausgeschlossen haben. Und deshalb sind wir so daran interessiert, Geheimnisse rauszufinden. Das triggert uns ja total. Und wenn ich dir jetzt etwas im Vertrauen erzähle, dann schwingt da ganz viel mit. Deshalb ist ja auch Vertrauen in einem Unternehmen so wichtig. Deshalb ist es ganz wichtig, dass auch zum Beispiel Führungspersönlichkeiten, die Leute, die geführt werden, ganz oft mit ins Vertrauen einbeziehen, dass sie Dinge erzählen, wo klar ist, oh, also da hat sich das wirklich mal geöffnet. Das ist die Währung der Freundschaft, bedeutet aber auch, das muss gegenseitig sein. Das heißt, ein Geheimnis schafft unglaubliches Vertrauen. Also meine Frau und ich, wir haben Dutzende Geheimnisse und das schweißt uns ganz nah, ganz eng zusammen. Angenommen, wir beide würden jetzt aber uns wirklich eng anfreunden und ich verrate dir irgendwann ein Geheimnis und verrate dir irgendwann später vielleicht noch eins, dann schwingt da aber mit, irgendwann einmal müsstest du mir auch mal was Privates verraten, sonst funktioniert es nicht. Deshalb ist es die Währung. Das heißt, es ist ein Geben und ein Nehmen.
So funktioniert die Reziprozität. Ja.
Genau. Das ist ganz wichtig, dass es nicht einseitig ist. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort.
Doch, doch. Aber ich glaube auch, das Thema Vertrauen auch im Berufsalltag, auch in der Führung, in einer Organisation, was wir häufig hervorheben, wir sagen, dass Vertrauen die Komplexität reduziert. Weil du, wenn du vertraust und das nicht missbraucht wird, dann brauchst du deutlich wenig Regelungen, du brauchst weniger Anweisungen, du brauchst weniger sogenannte Transaktionskosten, was extrem wichtig ist in dieser Zeit, wo man nicht alles durch Regeln lösen kann oder durch Anweisungen, sondern durch Vertrauen in die Kompetenz und auch Reziprozität, dass die Leute sich melden, wenn sie etwas benötigen. Dann ein weiteres Zitat, das ich auch so faszinierend fand, weil das so schön klingt. Der Staub des Alltags wird durch Inspiration von der Seele gewaschen. Ist das nicht schön?
Doch. Das ist auch nicht von mir, das ist von Picasso. Picasso hat gesagt, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und ich bin über dieses Zitat gestoßen, über einen meiner Mentoren. Also ich habe ja schon auch Leute, mit denen ich mich sehr eng austausche und die sehr viel wissen und die ich immer wieder mal anrufen kann oder mit denen ich mich treffe. Und einer dieser Mentoren, mein wichtigster mit, den habe ich irgendwann mal gefragt, sag mal, warum mache ich das denn eigentlich alles? Jetzt mal abgesehen von den egoistischen Motiven, dass ich gern auf der Bühne stehe, dass ich mich gern damit beschäftige, dass ich das sehr gerne mache. Es geht ja noch um mehr. Ich will ja auch eine Verbindung herstellen. Warum... Kannst du mir mal erklären, warum ich das so gerne mache? Warum ich das in meinem Publikum so gerne sehe? Warum ich so gerne Vorträge halte? Oder jetzt seit einigen Jahren ja auch Firmentrainings mache. Warum mache ich das denn so gerne? Und warum bin ich dabei immer auch unterhalten? Und dann sagt er, ja, ich habe von Picasso mal gelesen, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Das heißt, du machst das, damit die Leute einfach einmal rauskommen aus dem, was sie normal so beschäftigt. Denn jeder von uns hat Dinge, die ihn belasten. Jeder von uns hat Dinge, die nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und da die Leute einfach mal 2 Stunden rausholen im Abendprogramm oder eine Dreiviertelstunde oder Stunde in einem Vortrag oder von mir aus auch einen Tag in einem Tagesseminar, wo immer wieder auch Unterhaltungselemente von mir mit drin sind natürlich, Das verändert die, weil das wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Die gehen da inspiriert, gut gelaunt raus, aber das ist mir ganz wichtig, die gehen da nicht gut gelaunt und aufgepumpt raus wie bei einem Motivationstrainer. Davon halte ich nichts. Leuten zu erzählen, du kannst schaffen, was du willst, aber ihnen keine Möglichkeiten an die Hand geben, was sie denn wirklich aktiv tun können. Das ist meiner Meinung nach grob fahrlässig. Das ist, als wenn ich jemandem eine Skiausrüstung gebe, der noch nie auf Skiern stand und ihn hoch motiviere und dann soll er die Streif runterfahren und das ist dann lebensgefährlich, wenn er vorher noch nie auf Skiern stand. Ja. Ich halte schon viel davon, Menschen zu motivieren, wenn ich weiß, die haben auch die Werkzeuge und Mittel an der Hand, Dinge zu verändern in ihrem Leben. Die können das machen. Aber jemand, der in einem großen Betrieb arbeitet, da den Eindruck hat, ich bin nur ein kleines Rädchen, weil er ehrlich gesagt vielleicht auch wirklich nur ein kleines Rädchen da drin ist und da drin nichts ändern kann. Und wenn er mit neuen Ideen kommt, direkt an irgendeine Decke stoßen wird und nicht weiterkommt, der wird ja noch frustrierter. Dem müsste man vielleicht Möglichkeiten an die Hand geben, dass er mental so stark wird, zu sagen, ich gehe da raus, weil ich mich weiterentwickeln will. Aber erst, wenn ich weiß, wie ich das tun kann. Das heißt, dieser blinde Optimismus, dieses, es wird schon irgendwie gut gehen, der ist ja sehr herablassend auch oft. Ne? Also, ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Meine Tochter hat gestern Abend angerufen und war fix und fertig. Hatte für sie ein Riesenproblem, ernsthaft, ein Riesenproblem. Und nach einer halben Stunde Gespräch mit ihr haben wir gemerkt, es ist überhaupt kein Problem. Es ist nicht schlimm, was du dir da gerade im Kopf ausmalst. Es ist vielleicht nicht angenehm, aber wir werden eine Lösung finden und in ein paar Tagen kannst du das, das und das einleiten an Maßnahmen und du kriegst es hin. Aber der schlimmste erste Satz wäre gewesen, ist doch alles nicht so schlimm. Das ist extrem herablassend, extrem von oben her und vor allen Dingen, es hilft dem anderen ja gar nicht. Ja? Ich bin vielmehr ein Freund davon, optimistisch sein heißt, ja, es kann sein, dass das für dich jetzt wirklich ein großes Problem ist. Ich finde auch, dieser Satz, Probleme sind Herausforderungen, den kann ich nicht mehr hören, der geht mir echt auf die Nerven. Nein, Probleme sind manchmal echte Probleme. Ja, okay, du hast jetzt hier ein Problem. Was kannst du tun? Und ich verspreche dir, wir werden eine Lösung finden. Ich bin da, ich helfe dir, so gut ich kann, weil ich bin dein Vater, du kannst mich immer anrufen und ich werde alles tun, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Das hilft doch viel mehr, als wenn ich meiner Tochter sage, ist doch kein Problem. Und optimistisch sein bedeutet für mich, dieses halb leere Glas, ne? Also ein Optimist, der sieht schon, dass das Glas halb leer ist. Das verleugnet der auch gar nicht, aber er konzentriert sich auf die volle Hälfte. Und der Stoiker, der würde noch einen Schritt weiter gehen. Der Stoiker würde sagen, wie toll, dass du überhaupt ein Glas hast. Wie toll, dass es ein Glas gibt. Sowas Unglaubliches wie ein Glas, ein Gegenstand, wo du durchschauen kannst. Und das ist immer wieder dabei. Das sind natürlich alles gedankliche Stützen. Und manchmal kriege ich so den Vorwurf, ja, du redest dir die Dinge schön. Nee, ich rede mir die Dinge nicht schön. Ich setze einfach meinen Fokus woanders hin. Das ist der Unterschied.
Was mir super geholfen hat, ich habe in einem Podcast das Thema Dankbarkeit mit aufgegriffen und das war eine sehr, sehr schöne Aussage, dass wenn du dankbar bist, in diesem Moment kannst du nicht unglücklich sein.
Ja.
Du kannst nur glücklich sein, wenn du dankbar bist in dem Moment und das ist so schön, das zu wissen und wir nehmen viel zu viele Dinge als selbstverständlich, weil man nicht mehr staunen kann, weil man das kennt. Deswegen glaube ich, sind die Kinder so viel glücklicher und so viel fröhlicher im Leben, weil sie so viel mehr erstaunt sind von der Umwelt und von dem, was da passiert.
Ja, und auch also das Thema Dankbarkeit ist sehr wichtig. Ist auch tatsächlich ein Kapitel im Buch ist Dankbarkeit. Da muss man allerdings auch aufpassen. Ich habe mal den schönen Satz gehört, wir leiden aus zwei Gründen in unserem Leben. Der eine Grund ist, wir haben etwas nicht, das wir unbedingt wollen. Und der zweite Grund ist, wir haben etwas und das wollen wir auf gar keinen Fall. Das sind die einzigen beiden Gründe, warum es uns nicht gut geht. Also ein zu starker Wunsch von etwas, das einfach gerade nicht erfüllbar ist. Da sind wir ja wieder gedanklich in der Zukunft. Da kommt diese Wenn-Dann-Suggestion. Ne? Wenn das so ist, dann bin ich glücklich. Also wenn ich Geld habe, und zwar diese Summe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die richtige Partnerschaft habe, wenn ich Kinder habe, wenn ich diesen Beruf habe und so weiter und so fort. Das heißt, wir knüpfen unsere unser mentales Wohlbefinden, unser Glück an Bedingungen, die wir teilweise gar nicht erfüllen können, weil wir haben es oft nicht in der Hand. Ja? Diese Wenn-Dann-Suggestion, dieser starke Wunsch, der ist in sehr vielen Fällen ein großer Grund für emotionales Leid. Das Gegenteil von mentaler Stärke, das Gegenteil von Wohlbefinden. Und das andere genauso. Du hast irgendwas, im schlimmsten Fall eine Krankheit oder eine Aufgabe, die du erfüllen musst, und das möchtest du unbedingt nicht. Und was das macht, dieses, ich habe etwas nicht, das ich unbedingt will, oder ich habe etwas, das will ich unbedingt nicht, das sorgt dafür, dass unser Fokus auf das geht, was nicht so ist, wie wir es gerade haben wollen. Das heißt, wir versuchen etwas zu ändern, können aber vielleicht nicht, und dadurch geht es uns schlecht. Dankbarkeit macht das genaue Gegenteil. Das heißt, wenn ich merke, dass ich in diese Falle tappe, dann überlege ich mir sofort, was habe ich denn, wofür ich dankbar sein kann? Und das meine ich, ich bin jetzt keiner, der so ein Dankbarkeitstagebuch führen will oder so. Das ist mir persönlich zu viel. Ich will niemandem das abreden, wenn er das macht und das für ihn auch hilft. Aber für mich ist das nicht das Richtige. Ich habe allerdings bei Rolf Dobelli herausragende Bücher in Die Kunst, ein gutes Leben zu führen, habe ich ein Kapitel gelesen, auch über Dankbarkeit, wo er schreibt, dass dieser Satz, man gewöhnt sich an alles, leider auch für unsere Dankbarkeit stimmt. Das heißt, angenommen, ich liege abends im Bett und überlege mir drei Dinge, für die ich dankbar bin in meinem Leben. Und ich nehme jedes Mal die gute Ehe mit meiner Frau, die Tatsache, dass ich drei tolle Kinder habe, die gesund sind, und die Tatsache, dass ich einen Beruf habe, der mir Spaß macht. Das nehme ich jetzt jeden Abend. Dann wird sich das leider, so ungern wir das alle hören, das wird sich abnutzen. Das heißt, es wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Im Gegenteil, es könnte sogar dafür sorgen, dass wir gar nicht mehr so dankbar dafür sind, weil wir immer wieder uns zwingen, dankbar zu sein dafür.
Habituiert das weg, sozusagen.
Und es wird dann nicht mehr, was schade ist, ja, was ja sogar genau das Gegenteil dessen ist, was du eigentlich willst. Und deshalb hilft es, wenn wir uns wirklich drei Dinge nehmen, die uns sofort einfallen. Und zwar am besten immer andere. Und dann klappt das. Und ich kann mich noch gut erinnern, während der Corona-Pandemie saß ich mit meiner Familie abends am Esstisch und habe irgendwann wieder angefangen, mich so in Rage zu reden, was mir alles gerade auf die Nerven geht. Also das genaue Gegenteil dessen, was ich anderen Leuten beibringen will, was ich machen will in meinem
Leben. Du bist auch ein Mensch.
Ich bin
ein Mensch. Auch ein Mensch.
Und dann hat meine Tochter, hat mich angeschaut, die Jüngste, und hat gegrinst und hat gesagt, komm, wir machen ein Spiel. Jeder erzählt mal jetzt von seinem Lieblingsmoment des Tages. Also ich erzähle jetzt mal eine Sache, die heute ganz toll war bei mir, und das haben wir dann reihum gemacht. Und du hast gemerkt, dass bei dem Zweiten, der von seinem Lieblingsmoment erzählt hat, sich die ganze Stimmung schon geändert hat. Und am Ende von diesem Spiel, hat sie es genannt, das ist für mich eine Top-Übung, haben wir gemerkt, die ganze Stimmung am Tisch war super. Und das Schöne daran ist, ohne dass sie es wusste, hat meine Tochter ja diesen Grundsatz, man gewöhnt sich an alles, hat sie ja komplett eliminiert, weil sie hat gesagt, was war dein Lieblingsmoment heute? Was war heute richtig schön? Und es kann ja alles sein. Das kann der Spaziergang mit dem Hund gewesen sein, den Anruf von einem guten Freund oder was auch immer. Und dann nutzt sich das nicht ab. Das heißt, Dankbarkeit ist ein unglaublicher Schlüssel. Ich glaube, Tony Robbins hat doch mal gesagt, tausch deine Erwartungen gegen Dankbarkeit und dein Leben wird sich ändern. Ein toller Satz. Aber such dir immer andere Dinge, für die du dankbar bist, damit es funktioniert.
Und deine Tochter hat im Prinzip deinen Fokus manipuliert, oder?
Ja, also manipuliert ist...
Manipulation ist die Kunst, das ist die Frage, mit welcher Absicht und mit welcher Haltung. Jede Kommunikation ist Manipulation. Es kommt darauf an, in welchem Kontext man oder mit welcher Absicht man das macht.
Genau, die Absicht entscheidet, ob es Beeinflussung ist oder Manipulation, genau. Ja, und das hat sie sehr gut gemacht und ich glaube auch sehr bewusst und sehr elegant.
Ja, ich glaube, die ist deine Tochter, ja, das muss man ja dir zugute halten. Du hast sehr gut. Vielleicht noch, du bist ja auch Mentalist und ich muss gestehen, ich habe mich auch besonders auf das Gespräch gefreut, weil eine meiner Lieblingsserien ist Mentalist.
Ja, und Cedric Jane.
Ja, das ist so genial gemacht und so cool. Ich würde gerne dich fragen, wie viel davon tatsächlich in der Realität wahr ist und wie viel Storytelling. Du bist ja wirklich sehr gut in dem, was du machst. Und dieses Cold Reading und alle diese Dinge, die so gut funktionieren auf dem Bildschirm und auch in der Show. Wie ist das im Alltag? Thorsten, kannst du das nutzen?
Also im Alltag ist die Serie The Mentalist ungefähr so realistisch wie Batman oder James Bond. Ja, also
tolle Unterhaltung. Dann bin ich jetzt beruhigt.
Ich habe das mir auch gerne angeschaut und habe da großen Spaß dran gehabt. Irgendwann habe ich aufgehört tatsächlich, weil es mir dann doch immer wieder dasselbe erzählt hat. Aber ich mag die Serie. Ich fand auch sehr schön, wie der Hauptdarsteller ausgewählt wurde. Nämlich nicht so ein Dunkler, der immer im dunklen Anzug rumrennt, die Haare streng zurück und wie so ein Svengali, sondern so ein ziemlich cooler, leicht wuscheliger Typ, der das halt alles kann. Das hat mir also schon mal sehr gut gefallen. Also Mentalism ist ja meine Kunstform. Ja, ich habe nach meinem Studium, wo ich ja auch als Zauberkünstler noch während meinem Studium gearbeitet habe, ich habe mir mein Studium größtenteils auch selbst verdient über Auftritte. Und nach meinem Studium war dann klar, ich bewerbe mich nicht irgendwo als Übersetzer und Dolmetscher. Ich mache mich auch nicht freiberuflich, also gründe keine Firma als Übersetzer und Dolmetscher, sondern ich gründe meine Firma. Heute heißt die Mind Performance, also durch die Umfirmierung. Also ich gründe die Mind Performance nach meinem Studium sofort. Während dem Studium schon gegründet, die Firma, und es war klar, nach dem Studium gehe ich die Richtung. Und das hat auch sehr gut geklappt, weil ich bin da einfach schön reingewachsen. Und in meinem Abendprogramm oder auch in den Vorträgen und auch in den Tagesseminaren, da zeige ich natürlich gewisse Dinge. Also eine meiner absoluten Lieblingsnummern ist, dass ein persönlicher Gegenstand versteckt wird und ich finde den dann wieder. Was übrigens eine echte Eigenschaft ist. Also das kann man wirklich genau so, kann man das erlernen. Und für mich wieder ein perfektes Beispiel dafür, ich könnte dir erklären, wie das geht. Na, ich könnte dir beschreiben, wie das geht. Aber erklären kann ich es halt eben nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Deshalb fasziniert mich das so. Das findet natürlich da alles statt. Und ich kann da ja das Umfeld schaffen. Und habe auch natürlich den richtigen Status. Das heißt, ich komme auf die Bühne, werde vorher angekündigt. Die Leute wissen, wer ich bin. Die wissen, was ich gemacht habe. In meinem Abendprogramm haben sie vorher ein Ticket gekauft. Das heißt, die wissen, was da kommt, wer da kommt. In meinen Tagesseminaren genau dasselbe. Wenn du mich jetzt beim Kaffee irgendwo triffst, dann ändert alleine schon die Tatsache, dass du nicht weißt, wer ich bin, ändert schon was. Da ist ja schon eine Suggestion mit dabei. Ne? Da kommt ein Meister seines Fachs, den guckst du anders an als einen, der da am Kaffeetisch neben dir sitzt. Und klar, ich habe am Anfang unseres Gesprächs gesagt, es gibt zwei Grundbausteine der Körpersprache, Anspannung und Entspannung. Die kann ich natürlich beobachten. Wenn ich also bei dir sehe, in einem Gespräch kommt bei einem Themenwechsel eine Entspannung, dann weiß ich, aha, die innere Haltung ist höchstwahrscheinlich auch entspannt. Angenommen, wir wechseln das Thema wieder und ich merke, da kommt ein bisschen mehr Anspannung in deinen Körper, dann weiß ich, aha, dem Thema ist er gegenüber auch ein bisschen angespannt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es kann sein, dass du schlechte Erfahrungen damit gemacht hast. Es kann sein, dass du skeptisch bist, dass du Angst hast vor dem Thema. Das kann alles sein. In jedem Fall sehe ich, deine innere Haltung hat Spannung. Und das habe ich sicherlich sehr stark verinnerlicht, sehr stark intensiviert. Kann sicherlich auch viele Dinge beobachten, die andere so nicht beobachten können. Auch über Sprachmuster und über die Hypnose, die ich gemacht habe, kann ich sicherlich sehr schnell auch andere Zustände in anderen herbeiführen, ohne dass sie das bewusst mitkriegen. Aber dass das jetzt ist wie bei Patrick Jane, das sei mal dahingestellt.
Das beruhigt mich, ehrlich gesagt. Das beruhigt mich sehr. Thorsten, super spannend. Ich danke dir herzlichst. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs ein paar Fragen stellen, die wir jedem Gast stellen. Und die erste Frage: Wenn du deinen Kindern nur einen Ratschlag geben könntest, wurde deinem 20-jährigen Ich, dem Thorsten mit 20, mit all deiner Weisheit von heute, was wäre das?
Konzentrier dich auf das, was du beeinflussen kannst und halt dabei deine Schwingung hoch. Also Schwingung heißt für mich hohe Begeisterung. Das muss dir leicht und gerne von der Hand gehen. Und halt deinen Fokus auf das, was du beeinflussen kannst und was auch was bringt. Und da schwingt jetzt mit, nur ganz kurz zur Erklärung, da schwingt mit, ich halte nichts davon zu sagen, ich habe hier meine Berufung gefunden und der muss ich folgen. Also wenn ich meiner Berufung gefolgt wäre, dann wäre ich vielleicht Musiker geworden und davon hätte ich nicht gut leben können, weil ich bin kein sonderlich guter Musiker. Es hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Glücklicherweise habe ich aber meine Bestimmung darin gefunden, ein sehr guter Zauberkünstler und später auch guter Mentalist zu sein, was geklappt hat. Und darauf habe ich meinen Fokus gehalten. Alles, was ich jetzt mache, hat sich daraus abgeleitet. Also das nur als kurze Erklärung. Also der Tipp wäre, halte deinen Fokus und halt deine Schwingung hoch.
Sehr, sehr schön. Finde ich, Schwingung hochhalten und resonieren mit der Welt. Super, danke. Die zweite Frage, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben wirklich geprägt hat?
Da hättest du jetzt wahrscheinlich nicht mit gerechnet, aber Es muss nicht immer Kaviar sein. Von Johannes Mario Simmel war ein Buch, das ich als 20, 21-Jähriger gelesen habe, im Urlaub durch Zufall bei so einer Buchhandlung, wo alte Bücher standen, die andere Touristen da abgegeben haben. Das hat mich maßgeblich geprägt, denn das Buch handelt von einem Mann, der sich durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs von einer schwierigen Situation in die andere hangelt, dabei stoisch bleibt, die Schwingung hochhält, den Fokus immer auf dem hat, was er beeinflussen kann, der das ganz toll macht. Und das Buch hat mich in mehrerlei Hinsicht geprägt. Auf der einen Seite war dieser unglaubliche Optimismus, den dieser Held in dem Buch hat, der hat mich wirklich geprägt. Und das Zweite, auch die äußerlichen Werte, die er hat. Er hat gerne schöne Anzüge getragen, hat sich gerne kultiviert, mit anderen unterhalten, Musik, die Kunst, gutes Essen. Das habe ich dann auch alles gemacht. Also nach dem Buch habe ich mir erstmal 3 Anzüge gekauft. Also das hat mich ganz sicher geprägt.
Er hat für dich einen Nordstern gebildet, sozusagen, im Leben.
Ja, und ich denke auch heute oft noch, ich schreibe auch in meinem aktuellen Buch, dass wir unser Überbewusstsein fragen können. Also wenn wir selber nicht weiter können, kommen mit irgendetwas, dann können wir fragen immer, wie würde denn der und der das machen? Das ist eine gute Frage, die wir uns stellen können. Und ganz oft frage ich mich, wenn ich an irgendeine neue Sache rangehe, hör mal, wie würde der das denn machen? Wie stellst du dir das vor? Und dann kommt ja eine Antwort. Und ganz oft ist die super.
Cool. Das ist wirklich ein toller Ratschlag. Ich danke dir. Und die dritte Frage, zugegebenermaßen ein bisschen anspruchsvoller. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Kann ich dir genau sagen, der Sinn des Lebens besteht darin, es gut zu leben. Mehr Sinn gibt es nicht. Ich glaube, diese ewige Suche nach Sinn, die kann uns verrückt machen, denn wir werden ihn nicht entdecken. Wir sind viel zu klein. In diesem Riesenuniversum, ja, sind wir wirklich klein. Also stell dir mal vor, du bist in einem Riesengarten, hast eine Riesenstreuobstwiese und da ist ein Pflaumenbaum. Und auf einer dieser Pflaumen ist ein winzig kleines Staubkörnchen. Das bist du, noch nicht mal. Ja? Und das können wir nicht verstehen durch die Sinne und das Bewusstsein, das wir haben. Und auch hier, da sind wir wieder beim Staunen. Wir müssen es auch gar nicht verstehen. Wir können einfach staunen und genießen, dass das so toll ist. Und der Sinn für mich besteht darin, ein gutes Leben zu führen. Und was ein gutes Leben ist, das wiederum, das musst du für dich entscheiden. Was ist gut für dich? Was ist das richtige Tun? Und das zu finden und entsprechend zu leben, das ist der Sinn des Lebens.
Ich danke dir. Mir hat es auch geholfen zu verstehen, dass allein in unserer Galaxie 200 Milliarden Sterne existieren und es gibt unendlich viele Galaxien, dann versteht man, wie klein man ist.
Genau.
Und das schlägt. Ich bedanke mich herzlich für ein erstaunliches Gespräch. Ich hoffe, dass da viele staunen sein werden. Danke dir herzlich.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Dankeschön.
Danke dir, Thorsten.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.